Kannst du dich noch daran erinnern, was so einer der ersten Entscheidungen, also wirklich gravierenden Entscheidungen in deinem neuen Amt waren?
Ich glaube, ein Beispiel dafür könnte sein, ein Thema war, wo ich nach 3 Tagen schon relativ klar war, dass wir die Aufgabenverteilung im Team optimieren müssen.
Und in der Zeit ist dann quasi auch der Vertriebs- und Marketingleiter noch gegangen. Und dann gab es auch noch einen Wechsel im Merchandising Ticketing, sodass es kein Team mehr gab, was es vorher gab. So hatte ich die Aufgabe im Grunde, die Personalien mitzuentscheiden.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Devon Sport, der Podcast. Mit den Köpfen und Stories aus dem Sportbusiness und mit deinem Host Stefan Westermann. Wir sprechen für euch regelmäßig und exklusiv mit inspirierenden Persönlichkeiten aus dem Sportbusiness über die Themen Erfolg, Weiterbildung, Vertriebstraining, Jobs und Zukunft im Sport. Nah, inspirierend, zukunftsoptimistisch.
Moin aus Hamburg. Ich freue mich, mit euch heute einen Podcast teilen zu dürfen, den ich geführt habe mit den beiden Geschäftsführern, sowohl Christian Hüneburg, Geschäftsführer beim SSC Palmberg Schwerin, den Damen-Volleyball-Bundesligisten und aktuellen Pokalsieger, und mit Martin Schmidt, Geschäftsführer bei Phoenix Hagen, Basketball-Pro-A-Club. Und wir drei haben über die Besonderheit gesprochen, nämlich den Wechsel von einer Position, einer höheren Position oder einem höheren Club oder einer höheren Liga. Beim Christian war das nämlich der Fußball-Bundesligist Hansa Rostock, und beim Martin war es der Basketball-Bundesligist BBL-Club Brose Bamberg, und jeweils von dieser Position heraus in einen vermeintlich kleineren Club, in eine vermeintlich kleinere Liga zu wechseln, dafür dann aber eine Position höher oder in eine andere Art der Position, nämlich beide sind Geschäftsführer in ihrem jeweiligen neuen Job. Wir haben darüber gesprochen, was die Herausforderungen in dieser Rolle als Geschäftsführer mit sich bringen, welche Qualifikationen notwendig sind, welche besonderen Eigenschaften und vor allem auch Anspruchsgruppen, welche Vorbilder die jeweiligen Interviewpartner haben und wie sie da vorgegangen sind in ihren ersten Tagen, Wochen in der neuen Rolle. Insbesondere ganz spannend war es natürlich auch zu sehen, womit alle es zu tun haben, wo beide Geschäftsführer es zu tun haben in ihren täglichen Arbeiten und vor welchen Herausforderungen sie das immer wieder stellt. Ganz spannend zu sehen, es ähneln sich dann doch die Anforderungen, es ähneln sich dann doch auch die Herausforderungen und Aufgaben. Und insofern war es ein sehr harmonischer Podcast mit den beiden. Hört einfach mal rein. Ich freue mich sehr, wenn es euch auch gefällt, und gebt dem dann einen Daumen hoch und eine positive Bewertung. Das freut die beiden dann auch. Habt viel Spaß. Bis dahin. Ciao. Moin aus Hamburg und willkommen zu Devon Sport, der Podcast mit den Köpfen und Stories aus dem Sportbusiness. Und heute freue ich mich ganz besonders über 2 Gäste, die jeweils für ihre Sportart stehen, für eine Sportart, die sehr aktiv ist, die sehr dynamisch ist, eine Sportart, die mal abseits vom Fußball für Aufmerksamkeit sorgt. Und wir sprechen über eine neue Position, neue Verantwortung durch Vereinswechsel. Was kann ein Wechsel des Vereins oder der Liga oder gar der Sportart bezogen auf die Position im Verein eigentlich bewirken? Gesprächspartner auf der einen Seite habe ich Christian Hüneburg. Er ist Geschäftsführer beim SSC Palmberg Schwerin. Das sind die Volleyball-Damen in Schwerin und Bundesligist, erfolgreicher Bundesligist, ich glaube Rekorddeutscher Meister, und was das auf sich hat und was der SSC Palmberg Schwerin darstellt, das wird uns Christian erklären. Christian, herzlich willkommen.
Hallo Stefan, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich sehr, heute dabei zu sein. Der SSC Palmberg Schwerin ist in der Tat deutscher Rekordmeister mit 12 Titeln und inzwischen 8 deutschen Pokalsiegen und auch dort, ja, Rekordpokalsieger.
Großartig. Wir gucken uns das gleich nochmal ganz genau an, was da deine genaue Rolle ist und welchen Beitrag du dazu leistest. Auf der anderen Seite, dein Gesprächspartner heute ist Martin Schmidt. Martin ist Geschäftsführer der Pro-A-Basketballmannschaft Phoenix Hagen, Traditionsmannschaft. Und Martin hat eine Karriere auch unter anderem aus dem Basketball hinter sich. Wie das zu seiner neuen Rolle kam, das wird er uns erzählen. Herzlich willkommen, Martin.
Hallo, servus. Ich freue mich auch dabei zu sein. Vielen Dank. Und freue mich auf ein tolles Gespräch.
Großartig, vielen Dank. Schön, dass ihr beiden das einrichten konntet, und ich muss noch einmal die Worte von Christian aufgreifen. Du hast davon gesprochen, Pokalsieger, Rekordpokalsieger. Ich darf einmal gratulieren, Christian, du bist frisch gebackener Pokalsieger, also nicht du, sondern deine Mannschaft. Frisch gebackener Pokalsieger in einem wirklich packenden Finale. Habt ihr in 2023 schon den ersten Titel eingeheimst? Glückwunsch dazu.
Herzlichen Dank daran. So ist es, wir haben in Mannheim jetzt einer Woche ist es gewesen, den achten Pokalsieg für den SSC Palmberg Schwerin erringen können.
Und wir reden dabei über die Frauenvolleyball-Bundesliga-Mannschaft, richtig?
Ganz genau. Ausschließlich die erste Mannschaft und ausschließlich die Frauen und der Spielbetrieb für das Team SSC Palmberg Schwerin. Darüber reden wir heute und darüber kann ich auch nur reden, weil alles andere ist bei uns im Verein Schweriner Sportclub organisiert.
Sehr gut. Und Martin, bei dir haben wir jetzt im Vorgespräch leider rausgehört, das letzte Spiel ging leider verloren. Gestern war es. Wie steht ihr gerade im sportlichen Bereich da und was ist eigentlich die Pro A?
Also die Pro A, das vielleicht, ich drehe die Frage mal rum, ich fange mit der Pro A an. Also wir haben die BBL als erste Liga und dann gibt es eine Vereinigung, zweite Basketball-Bundesliga, die in der Pro A und Pro B unterteilt ist. Und die Pro A ist im Grunde die zweite Liga. Und wir stehen aktuell auf dem vierten Platz. Also trotz der Niederlage stehen wir sehr gut da. Wir standen davor auf dem vierten, danach auf dem vierten. Haben gegen den Gegner auf Augenhöhe gespielt, der zwei Plätze hinter uns war. Also sowas kann man dann durchaus mal verlieren. Ist zwar nie ganz angenehm, insbesondere bei Auswärtsspielen fährt man dann noch 3 Stunden im Auto und dann ist das Gefühl nicht so schön wie nach Siegen. Aber wir sind zufrieden und deswegen ist auch, wie gesagt, die Pro A so die Liga, die berechtigen würde, wenn man dann die Playoffs im Finale irgendwo am Ende landet, in die erste Liga aufzusteigen. Deswegen nah am Oberhaus dran.
Mhm. Wir hatten für den heutigen Talk, haben wir uns überlegt, ihr beide habt jeweils in euren persönlichen Karrieren einen Job, einen Vereinswechsel, teilweise einen Ligenwechsel und teilweise einen Sportartenwechsel hinter euch gelassen, um in diese neue Rolle zu kommen. Ihr seid beide Geschäftsführer eures jeweiligen Vereins. Und da will ich noch einmal kurz erstmal, Christian, vielleicht bei dir reinhorchen. Magst du einmal erzählen, wie bist du eigentlich zum Sport gekommen und was waren deine Stationen auf dem Weg dahin, wie du jetzt zum Geschäftsführer beim SSC Palmberg?
Ja, ich habe das Thema Sport hat mich extrem beschäftigt in der Jugend. Selbst Sport gemacht, auch das Thema Sportmanagement stand immer so im Raume. Und dann gab es irgendwann die Studiengänge in Bayreuth, aber auch in Salzgitter. Und dann habe ich mich für das Thema Sportmanagement entschieden, das zu studieren. Und bin dann nach dem Studium, war man auf der Suche und hat sich versucht zu orientieren. Und dann hat ein Freund, ein Ratgeber, schon ein bisschen älter, hat dann gesagt, wenn dich das Business wirklich, wirklich interessiert, dann folge dem Geld. Und das hieß für mich, ich habe das Thema Finanzen zu meinem gemacht, auch schon während des Studiums und bin dann quasi eingestiegen mit einer Controlling-Aufgabe, mit einer Finanzaufgabe beim Basketball direkt an meinem Studienort. Das war natürlich sehr schön. Das war in Braunschweig bei den damals noch BS Energy Braunschweig, hieß der Club, zwischen die Braunschweiger Löwen. Und habe dort 2 Jahre als Financial Manager gearbeitet und bin danach dann dem Geld und dem Geld verdienen, was mich auch noch fast mehr interessiert, gefolgt und habe mich 2 Jahre im Ticketing umgeschaut bei Eventim und habe dort Sportticketing von der Pike auf lernen dürfen, immer mit Finanz quasi Fokus auch, und war danach dann bei Sport5/Lagardère im Bereich der TV-Rechte in Hamburg aktiv. Und dann, dann kam die Anfrage aus Nürnberg vom Club, ob ich dort nicht das Thema Finanzen als Leiter Rechnungswesen Finanzen übernehmen kann. Und da konnte ich einfach nicht widerstehen, direkt in die Branche, die man so als Ziel mit 18, 20 Jahren mal für sich ausgemacht hat, einzusteigen, und bin dann zum Club gegangen.
Das heißt, das war der erste FC Nürnberg, der Fußballclub.
Der erste FC Nürnberg, genau. Der Fußballclub, erste FC Nürnberg.
Und hab damals dort, welche Liga?
Das waren 3 Jahre erste Liga. Das war cool. Komplett erste Liga. Das war die erfolgreichen Clubzeiten noch unter Dieter Hecking als Trainer seiner Zeit. Und ja, da habe ich halt von der Pike auf das Thema Lizenzierung, Abschlüsse sowieso schon, Forecast, Planung, also diese wirtschaftlichen Sachen, aber immer auch mit Bezug zur Vermarktung und zum Ticketing lernen dürfen. Und habe das dann danach in der Heimat wieder zurück im Nordosten der Republik bei Hansa Rostock mit einbringen können. Und war dann 7 Jahre jetzt bei Hansa und die letzten 5 Jahre dann im Vorstandsbereich als Vorstand Finanzen und Verwaltung tätig. Und ja, das war so die Reise bis vor 2,5, 3 Jahren bei mir.
Wir haben eine Gemeinsamkeit, Christian. Wir beide kennen uns aus Zeiten in Hamburg bei Sport 5, zwischendurch mal Lagardère, dann wieder Sport 5. Und diese Gemeinsamkeit hat auch der Martin, wenn ich das richtig gesehen habe, Martin im Vorgespräch. Ja. Du hast eine Sport5-Vergangenheit hinter dir, die vielleicht zwischendurch mal anders hießen, aber grundsätzlich erzähl doch mal ganz kurz deinen Weg in das Business, in das Sportbusiness.
Ja, also ich muss tatsächlich gestehen, mein Weg ist unorthodox, wie er nur sein kann. Ich war nie aktiver Sportler, ich war nie aktiver Trainer. Ich habe irgendwann in den 90er Jahren Michael Jordan gegen Karl Malone in Basketball werfen sehen und war verliebt in diese Sportart. Aber südlich von Leipzig gab es nie so richtig, Basketball hatte da nicht wirklich ein Standing. Deswegen habe ich damals noch auf DSF die Spiele geschaut und bin dann später auch, habe den deutschen Basketball angefangen zu schauen. Und habe dann aber eine klassische Hotelkaufmann-Ausbildung gemacht. Also ich habe mein Abitur gemacht, mein Vater war Lehrer, mein Opa war Lehrer und ich wollte irgendwie nie Lehrer werden und wollte irgendwas anderes machen und habe eine Hotelkaufmann-Ausbildung gemacht, bin dann dafür auch in die Nähe von Ulm gezogen, war dann fertig, gehört dann noch zur Generation, glaube ich, kurz bevor es abgeschafft wurde, der noch den Zivildienst machen durfte und war dann 8 Jahre in Zürich und habe dann die klassische Hotellaufbahn, Rezeptionist, Schichtleiter, Empfangschef und bin dann irgendwann in den Vertrieb gewechselt, weil ich irgendwie gemerkt habe, dass ich mit Worten ganz gut umgehen kann und auch Dinge ganz gut an den Mann bringen kann und Emotionen transportieren. Hab dann 3 Jahre in Zürich noch im Vertrieb gearbeitet, bin dann noch 2 Jahre in den Vertrieb in die Hotellerie gegangen nach Köln und habe dann den Wechsel eben und den Einstieg in die Sportwelt geschafft und bin zu damals noch Lagardère Sports gegangen. Ich ärgere mich bis heute noch drüber, dass ich zu der Phase da war, wo man das Wort immer noch buchstabieren musste. Sport 5 ist sehr viel einfacher, aber Lagardère musste man immer buchstabieren. Und habe dort 3 Jahre beim 1. FC Kaiserslautern dezentral mitgearbeitet, wobei mein Hauptfokus dabei noch darauf lag, also ich habe Maisvertrieb gemacht in der Hotellerie, das heißt viel auch Conferencing und Seminarräume und habe dann quasi die Aufgabe gehabt, ein bisschen hoch aufzuarbeiten, wie man das Stadion mehr und mehr für Events nutzen kann. Hatte da zum Beispiel auch eine internationale deutsche Boxmeisterschaft quasi in der Fanhalle unten in Kaiserslautern im Betzenberg mit circa 1.000 Leuten an den Mann gebracht und dort platziert, was eines der größten Highlights in der Zeit war. Und habe dann die Chance bekommen, in meinen Lieblingssportart zu wechseln. Fußball ist auch, jeder Junge in Deutschland ist, glaube ich, mit Fußball groß geworden. Das kann man nicht von der Hand weisen, aber Basketball gehört irgendwie immer zu diesen besonderen Sportarten, die was Besonderes in mir auslösen. Und ich hatte dann die Chance, nach Bamberg zu gehen, zu Brose Bamberg. Das heißt, Lagardère war für mich zwar der Einstieg, aber dann ging es halt in Bamberg in die Sportart, die ich mein Leben lang extrem nah verfolgt habe. Bin dort erstmal nur ganz normal in den Vertrieb gegangen und bin aber ein paar Monate später dann Vertriebsleiter geworden. Hat mich sehr gefreut, dann kam Corona. Dann hat man gemerkt, dass Vertriebsleiter sein nicht das Beste ist, was man in der Corona-Zeit machen kann. Aber ich habe sehr, sehr viel gelernt in der Zeit, muss man wirklich sagen. Also wir haben uns da die Hörner abgestoßen. Allein dieses BBL-Turnier, was da in München stattfinden durfte, um die Saison zu beenden, war ein Riesenhighlight. Ich glaube, in 1,5 Wochen durften wir alle Sponsoren anrufen und Kompensation. Keiner von uns wusste vorher, wie das Wort geschrieben wird, aber wir haben danach Kompensation auf jeden Fall gelebt. Und habe dann nach Corona die Chance bekommen, nach Hagen zu gehen und bei Phoenix sozusagen die Geschäftsführung zu übernehmen. Da werden wir später sicherlich noch drauf kommen. Für mich zum einen halt ein Wechsel in der Position, aber du hattest es eingangs schon mal angesprochen, Wechsel auch in der Liga bedeutet hat. Und auch eine spannende Aufgabe ist, also so gesehen, kompletter Quereinstieg in die Sportwelt und mir fehlt diese komplette Theorie, die man in der Uni oder bei Studien dann quasi lernt. Aber das alles, was ich mir irgendwo angeeignet habe, habe ich mir dann über die Praxis angeeignet. Aber und über viele Gespräche mit Gleichgesinnten aus der Sportwelt, sei es auf dem Sprobis zum Beispiel oder bei Events und bei Wir sitzen ja gerade hier, sind drei Leute von Lagardère Sports, die sich noch nie getroffen haben vorher. Aber ich glaube, wenn wir uns in der Ecke setzen würden, könnten wir 8 Stunden reden und hätten immer irgendwas zu erzählen. Und das ist das Spannende in der Branche, muss man, glaube ich, lernt man sehr, sehr vieles, was man wirklich braucht, lernt man schlicht und ergreifend in der Praxis. Und das ist das, was mich irgendwo dahin gebracht hat, wo ich jetzt bin und auch geprägt hat und wovon ich auch zehre, was den Erfahrungsschatz angeht.
Also da eint uns nicht nur die gemeinsame Sport-5-Vergangenheit, sondern dann auch noch die Ausbildung zum Hotelkaufmann. Auch ich habe meine Ursprünge in der Hotellerie gemacht und finde es immer ganz großartig, Menschen aus dem Bereich auch zu treffen. Also schön, dass wir das auch nochmal von dir erfahren in der Vorlesung.
Die Frisur eint uns auch noch, also das sind sehr viele Gemeinsamkeiten.
Das ist das Gute, dass man das im Podcast nicht so sieht. Sag mal, Martin, war das denn, jetzt hast du gesagt, ungefähr 12 Jahre Hotellerie, kann ich daraus schließen, das war gar nicht so von vornherein dein Wunsch, in die Sportbranche zu gehen? War das gar nicht so ein Ursprungsplan?
Also grundsätzlich muss ich gestehen, habe ich Hotellerie irgendwie spannend gefunden, habe das gemacht und habe dann in Zürich, als ich meine erste Vertriebsstelle hatte, die Situation, dass wir Mannschaftshotel vom FC Basel waren und von Krasabos Zürich, vom FC Zürich, und fand das total spannend, mit Vereinen zu arbeiten. Und habe da irgendwann angefangen, den Gedanken zu hegen, auch vielleicht kann ich irgendwann nochmal in den Sport wechseln. So, und dann war ich aber schon so tief in der Berufswelt drin, dass ich Mühe hatte, mir vorzustellen, wie komme ich denn da eigentlich rein, wie soll das funktionieren? Also es war nie von Beginn, also es war immer so, ich war immer sportbegeistert, aber kam irgendwie nie auf die Idee, daraus einen Job zu machen. Und das hat sich dann im Laufe dieser Zeit in Zürich eben entwickelt. Und so gesehen war dieses Hotel, es war es Mövenpick damals in Regensdorf, was halt Mannschaftshotel von vielen Schweizer Teams war, auch von internationalen Teams. Wir hatten Slovan Liberec da, wir hatten Olympique Lyon da, die dann damals Europa League gespielt haben. Und da ist dieser Wunsch entstanden zu sagen, hey, mehr mit Sport zu machen wäre fantastisch. Und so führte dann irgendwann eins zum anderen.
Mhm. Christian, wie war das bei dir? Du hast jetzt vom Studium in Bayreuth erzählt. Da kann man davon ausgehen, dass da schon latent eine Idee davon vorhanden war, im Sport auch was zu bewirken und im Sport zu arbeiten. Wie war es bei dir?
Ja, das kann ich nicht verhehlen, dass so eine Idee schon da war und das schon so ein Wunsch war, wobei auch die Realität natürlich so aussieht, dass so eine Pläne nicht immer so 1:1 funktionieren. Das ist schon ja mit viel Glück verbunden und mit Hartnäckigkeit, dass man am Ende dann auch in der Branche, die doch sehr begehrt war und ich glaube auch ist und auf jeden Fall wieder sein wird, da seinen Platz findet. Aber der Wunsch war schon relativ früh da, ja.
Jetzt seid ihr beide in die Rolle des Geschäftsführers geschlüpft. Martin aus dem Director of Sales Umfeld heraus und Christian aus dem Vorstand heraus. Christian, wenn wir mit dir das nochmal ganz genauer anschauen. Vorstand, Finanzen und Organisation beim Fußball, war das damals Bundes- oder Zweitligist oder Drittligist?
Das war ein Drittligist. Drittligist. In seiner Zeit. Ja.
Also bei der großen, sagen wir mal, bei den großen Sportarten, wenn man von den großen Sportarten spricht, also beim großen Fußball als Vorstand für ein Segment, für Finanzen, und dann in die Rolle Geschäftsführer bei einem, und erlaubt mir vielleicht die Unterteilung bei der etwas kleineren Sportart Damenvolleyball. Dieser Schritt, was ist da passiert? Wie ist das entstanden? Was hat dich dazu bewegt?
Ja, im Endeffekt hatten wir bei Hansa Rostock das die Sanierung gut hinbekommen. Wir hatten eine Konsolidierung, alles in der dritten Liga, auch wirtschaftlich die Lage stabilisiert. Und dann hatte ich das Gefühl, dass zum Teil auch die Aufgabe im Bereich Finanzen und Verwaltung, zumindest die ganz großen Schritte, dass wir die gegangen sind. Natürlich gibt es immer was zu optimieren und noch weiter zu verbessern. Aber ich habe für mich dann gesagt, okay, was kann jetzt noch in der Funktion an neuen Herausforderungen kommen? Und dann ist natürlich ein Thema der sportliche Aufstieg, klar. Da arbeiten wir im Vorstand dann gemeinsam dran, aber hauptsächlich der sportliche Bereich. Das Thema Stadionverkauf war natürlich noch eins, was seinerzeit und auch heutzutage immer wieder mal aufploppt. Und das dritte Thema wäre dann gewesen die komplette Entschuldung. Und dort sind wir auch schon große Schritte vorangekommen seinerzeit, so dass ich auch immer mit einem hohen Bezug zum Business selbst, ich habe es erzählt, ich habe im Ticketing mal mehr als reinschnuppern dürfen. Ich habe in der Vermarktung Erfahrung gemacht, dass ich dann den Wunsch hatte, auch selbst in den Bereichen mehr operativ Verantwortung zu übernehmen und die Aufgabe quasi breiter zu streuen. Das heißt, aus dem Bereich Finanzen und Verwaltung, wir hatten damals noch ein paar andere Geschäftsfelder, die spannend waren, aber auch selbst in die Verantwortung zu gehen für alle Themen aus dem Bereich Vermarktung, Merchandising, Ticketing, aber natürlich auch Finanzen weiterhin. Und das war einmal ein Antrieb, den ich bei mir gespürt habe. Das zweite war auch die regionale Nähe. Ich bin gebürtig in Schwerin und lebe auch in Schwerin. Und das mag vielleicht aus bundesweiter Sicht relativ nah bei Rostock sein, sind aber auch noch 90 Kilometer, die ich jeden Tag gefahren bin, also eine Strecke. Und von daher hat die Familie natürlich auch eine große Rolle gespielt, dass ich dann mich für den SOC Palmberg Schwerin entschieden habe. Und bin da auch dankbar und glücklich für, weil die Aufgabe schon mega spannend ist.
Und ich möchte das auch nochmal betonen, das ist an dieser Stelle ja gar nicht so ein Schritt zurück, vermeintlich eine begeisternde Sportart, eine massenbegeisternde Sportart wie Fußball, dann zu Frauen- oder Damenvolleyball, ist gar kein Schritt zurück, sondern es ist dann ja auch für dich ein Schritt in ein größeres Aufgabengebiet gewesen, wie du gerade gesagt hast, weniger Spezifikation, mehr Breite, kann man das so sagen?
Ja, genau. Auf jeden Fall ist die Breite größer und das Aufgabenfeld ist extrem gewachsen.
Und gleichzeitig ist das Team, wenn wir uns eure Geschäftsstelle angucken, wie viele Mitarbeiter sind da gerade?
Wir sind 6 Mitarbeiter auf der Geschäftsstelle, natürlich wesentlich kleiner als seinerzeit zwischen 30 und 40 bei Hansa Rostock.
Kann es sein, dass dadurch auch durch diese breitere Aufgabenstellung und einfach weniger Menschen auf der Geschäftsstelle einfach auch wahnsinnig viel diversere und unterschiedlichere Aufgaben bei dir auf dem Schreibtisch liegen?
Ja,
das, unbedingt. Das war zu Finanzvorstandszeiten.
Unbedingt. Das ist auch das Schöne an dem Job, dass man halt morgens nicht weiß, was einen tagsüber so erwartet. Und ich bin schon jemand, der strukturiert arbeitet, aber so die 20% Überraschung, die stecken in jedem Tag. Das ist richtig.
Das Thema Finanzen hast du nicht ganz abgegeben, logischerweise. Das ist ebenfalls Teil deiner heutigen Job Description. Und würdest du es, könntest du dir vorstellen, es auch abzugeben? Könntest du dir vorstellen, dass da, gibt es irgendwann mal einen zweiten Geschäftsführer, Christian? Ohne, dass du jetzt schon zu viel verraten musst?
Ja, also wir sind zu zweit in der Geschäftsführung. Mein Kollege ist für den sportlichen Bereich zuständig. Das ist auch eine Trennung, wo ich sage, das passt total gut, weil das wäre einfach unglaubwürdig, wenn ich mich mit dem Volleyballsport als relativer Newcomer in der Professionalität auseinandersetzen würde. Ich sage immer, ich mache alles außer Sport. Das Thema Finanzen abzugeben, ja klar, das ist einfach im Augenblick ein Thema der Effizienz, weil ich es doch sehr knapp halten kann und relativ mit wenig Aufwand schon den Überblick bewahre und behalte. Aber wenn wir weiter wachsen und uns weiterhin gut entwickeln, ist das Thema dann auch wieder professionell und mit mehr Ressource dann zu versehen, klar.
Martin, bei euch auf der Geschäftsstelle bei Phoenixhagen, wie groß muss ich mir die vorstellen?
Ich glaube, Christian und ich haben sehr viele Gemeinsamkeiten. Also wir sind auch bei 5-6 Leuten. Ich bin gekommen, da war die Struktur ein bisschen kleiner aufgestellt. Ich habe sicherlich mehr Gedankengut in Richtung Vertrieb, Marketing mit reingebracht aufgrund der Historie, die mein Vorgänger jetzt nicht im Vertrieb hatte. Deswegen haben wir da jetzt ein bisschen aufgebaut, haben jetzt auch im Marketing den ersten dualen Studenten sozusagen mit reingenommen. Ein Konstrukt, was für mich jetzt auch neu war, was aber total spannend ist. Und sind halt wirklich in der Geschäftsstelle so 5-6 Leute. Der sportliche Bereich jetzt mal ausgeklammert, der ist komplett separat jetzt gedacht. Aber das ist eine ziemlich parallele Größe tatsächlich, ja.
Und dein Wechsel, wir hatten das vorhin gehört, von Brose Bamberg, Director Sales, korrigiere mich, wenn der Titel nicht ganz so richtig ist, aber du nix, das ist gut.
Hat gepasst. Sales,
BBL-Club, auch mit viel Erfolgen schon hinter sich, eine deutlich größere Geschäftsstelle, nehme ich an, und dort aus einem klassischen, also Fokussierung auf Vertrieb, jetzt in eine doch generalistischere Aufgabe bei einem dann aber kleineren Club, selbe Sportart. Was war da der Grund? Was waren dann die Beweggründe bei dir? Wie ist das entstanden?
Also grundsätzlich war Brose eine tolle Aufgabe. Es ist ein Riesenverein, hat eine tolle Historie, hat jetzt mit Sicherheit aktuell auch einen Umbruch nach dem Ausstieg von Brose. Und ich habe mich mit meiner Frau hier auch sehr wohl gefühlt und wir haben auch gesagt, da kann jetzt nicht viel kommen, was uns aus Bamberg wegtreibt. Und dann kam irgendwie eine Anfrage aus Hagen, und wer sich ein bisschen mit dem Basketball auskennt, weiß, dass Phoenix Hagen oder generell der Hagener Basketball, wenn man über deutschen Basketball spricht, einen fundamentalen Bestandteil hat. Das ist ein Gründungsmitglied der Bundesliga. Hier sitzt der Deutsche Basketballbund. Hier wohnt der Bundestrainer. Jeder Zweite in Hagen hat mal für Phoenix, Brand oder SSV gespielt, Bälle getragen, Boden geschrubbt, Parkett gebaut oder irgendwas getan. Oder war Schiri. Also die Stadt Hagen ist sensationell. Das ist es gibt noch einen Handballverein auch in der zweiten Liga, aber im Großen und Ganzen ist Hagen eine Basketballstadt. Wir hatten nie einen großen Fußballverein. Es gibt in Iserlohn zwar einen Eishockeyverein, aber irgendwie ist zwischen den Städten ist so eine Grenze. Also da kommt dann halt Basketball. Und das ist halt einfach ein Thema, was extrem faszinierend war und was dann auch mich dazu bewogen hat, mich konkreter mit dem Thema zu beschäftigen. Und dann kam mir halt drauf, dass Hagen eine tolle Vergangenheit hat aber auch eine Insolvenz. Also es ist auch nicht so, als wäre dieser Verein immer sehr glatt durch die Vergangenheit gegangen. Aber ist jetzt seit 2018 in der zweiten Liga, hat es nie so richtig geschafft, dort wieder Fahrt aufzunehmen. Und nachdem ich mich da ein bisschen mit beschäftigt hatte, war mir halt klar, dass wenn man hier vertrieblich und marketingmäßig einfach einen richtigen Hebel ansetzt, dass diese Stadt ein unfassbares Potenzial hat. Also die Fanbase ist extrem groß. In der Halle, wenn man die Spieler anschaut, da sitzt da halt der Opa neben dem Vater, neben dem Sohn, neben seinem Sohn. So, das ist die, oder Tochter, jetzt ist es wirklich auch ein gemischtes Publikum. Und das ist halt faszinierend. Und da was zurückzugeben und um jetzt bei Phoenix Hagen irgendwie den Begriff aufzugreifen, da das Feuer wieder zu entzünden und den Funken wieder überspringen zu lassen, ist halt eine faszinierende Aufgabe. Noch dazu ist meine Frau in der Basketballfamilie groß geworden, kommt aus dem Sauerland. Das heißt, das ist eine halbe Stunde weg. Also jetzt mit der Lüdenscheider Brücke, die gesperrt ist, ist es keine halbe Stunde mehr weg. Aber damals war es eine halbe Stunde. Die ist in der Ischelandhalle selber sehr viele Male gewesen. Und so waren irgendwie sehr, sehr viele Komponenten, die irgendwann dazu geführt haben, dass es schwer ist, Nein dazu zu sagen. Und das ist eigentlich der Grund gewesen. Das war extrem faszinierend. Aber ich muss Christian auch ein bisschen bestätigen. Es war wirklich so, dass ich da hingekommen bin und am Anfang sogar unterschätzt habe, was alles an Aufgabenfeldern dazukommt, die abseits von dem irgendwie sind, was ich kenne. Vertrieb und Marketing kannte ich, aber das sind so unfassbar viele Dinge, die ich vorher noch nicht gemacht habe. Und das war schon challenging.
Ich komme auf diese Dinge, die da unterschiedlich sind zu den vorherigen Jobs. Gerne lachen nochmal drauf zurück. Nochmal ganz kurz vielleicht die Frage, gab es möglicherweise auch kritische Stimmen im Umfeld deines neuen Clubs, die gesagt haben, Mensch, der hat ja doch gar keine Geschäftsführungserfahrung, der kommt jetzt vom Basketball-Bundesligisten, der will hier gleich ein ganz großes Rad drehen und hat vielleicht gar nicht den Umgang mit den Budgets, die wir uns hier leisten können. Gab es solche kritischen Stimmen? Ist das zu Ohren gekommen? Ist das vielleicht sogar ein Gesprächsthema in den Verhandlungen gewesen?
Also das war definitiv Gesprächsthema in den Verhandlungen, aber ich eher proaktiv von mir angesprochen. Ich habe ganz klar gesagt, okay, ihr wisst, was ihr vor euch sitzen habt und ihr wisst, was ihr nicht vor euch sitzen habt. Lustigerweise in den einschlägigen Foren, also sei es Schönen Dank oder im Internet, habe ich relativ schnell den Spitznamen der Rezeptionist bekommen, weil man ja relativ schnell dann gesehen hat, okay, der ist Hotelkaufmann und der hat null berufliche Ausbildung und der war halt bei Lautern und bei Bamberg und that's it. Das heißt, den Spitznamen habe ich teilweise im Team heute noch, also meine Mitarbeiter nutzen den ab und zu mal wieder und bringen ihn immer wieder mal auf den Tisch, aber das war mein Nickname, also so wurde ich im Grunde empfangen in den kritischen Foren, da kommt der Rezeptionist und das war so die Erwartungshaltung. Deswegen, aber das hatte ich oft, also ich war auch in der Hotellerie, ging dann in den Vertrieb, da hieß es auch, du musst, wenn du Vertrieb machen willst, dann musst du irgendwas gelernt haben in Richtung Vertrieb und so weiter. Dann bin ich nach Kaiserslautern in den Sport gegangen, da kamen die kritischen Stimmen, die gesagt haben, du hast doch gar keine Ahnung, wie das geht. Und dann kam irgendwann die Aussage, ja, du hast ja wenig Erfahrung als Geschäftsführer, aber ich glaube heutzutage, wenn man mit Leidenschaft irgendwas angeht und bereit ist, Dinge dazu zu lernen, Fehler zu machen, aus Fehlern zu lernen, falsche Wege einzuschlagen, um daraus die richtigen zu lernen. Wenn man dies irgendwie bereit ist zu tun, dann glaube ich, kann man alles auch machen. Und das war aber am Anfang schon so ein Stück weit. Also die Kritik oder die kritischen Stimmen hier in Hagen und wer Hagen und auch Sauerland und so ein bisschen kennt, die sind ja grundsätzlich erstmal kritisch. Und man muss sich ein bisschen überzeugen von dem, was man vorhat. Das war der Einstieg, ja. Das war nicht ganz so einfach. Mittlerweile, glaube ich, haben alle verstanden, dass ich dann doch meine zwei, drei Qualitäten mitgebracht habe und die Stimmung ist gerade ganz gut und deswegen, ja, aber es ist so, die Begeisterung war nicht überall, dass plötzlich jetzt ein gelernter Hotelkaufmann kommt, der Geschäftsführer von einem Traditionsbasketballverein werden soll.
Kann ich mir vorstellen. Christian, Schwerin und Rostock, gibt es da eigentlich irgendwie eine sportliche Konkurrenz oder vielleicht so eine städtische Konkurrenz untereinander? Und wie war die Stimmung in Schwerin, als es hieß, da kommt jemand aus Rostock? Und vor allem, der kommt ja vom Fußball, der ist ja auch mit ganz anderen Budgets vertraut. Was will der denn jetzt hier bei uns mit unserem Volleyballbudget reißen? Wie war da die möglicherweise kritische Betrachtung deiner Person?
Ja, ich habe nicht viele kritische Stimmen an der Stelle gehört, muss ich ehrlicherweise sagen, zurückblickend. Ich glaube schon, dass die Historie bei Hansa Rostock jetzt schon kein Nachteil war, wenn man von dem regional großen Fußballclub dann zum regional großen Volleyballclub geht. Und die Rivalität zwischen Rostock und Schwerin ist vorhanden, latent vorhanden. Geht nicht um Sport, sondern geht um das Thema, das vor über 30 Jahren dann Schwerin Landeshauptstadt wurde, obwohl Rostock die größere, die wirtschaftlich stärkere, die schönere, die was auch immer Stadt ist. Und da habe ich natürlich auch in den 7 Jahren in Rostock die Fahne für Schwerin hochhalten dürfen. Und es hat viele nette Frotzeleien zu dem Thema immer wieder gehabt und das ist so die Beziehung zwischen Schwerin und Rostock, aber ich glaube, das ist inzwischen auch schon fast überlebt und Schwerin hat das Glück, Landeshauptstadt zu sein, dass die Ministerien hier sind, dass dadurch die öffentliche Verwaltung auch hier angesiedelt ist und damit ja die Wirtschaft dann nicht ganz so stark ist, aber zumindest der öffentliche Sektor die Stadt trägt.
Mhm. Ich finde Schwerin ja wunderschön als Stadt. Weiß ich, es war wahrscheinlich mehr so ein Zitat, was du sagtest mit Rostock, schönere Stadt. Rostock hat natürlich auch schöne Ecken, aber ich muss sagen, Schwerin gefällt mir sehr gut, wenn ich ab und zu bei euch bin. Christian, kannst du dich noch daran erinnern, was so einer der ersten Entscheidungen, also wirklich gravierenden Entscheidungen in deinem neuen Amt waren und die auch vielleicht sogar noch Nachwirkungen bis heute oder sogar auch ein paar Stimmen hochgeworfen hat, Mensch, der traut sich ja was.
Ja, ich glaube, ein Beispiel dafür könnte sein die Umstellung der Aufgabenverteilung. Ich komme natürlich in einen neuen Job und man hat ja nicht gleich vor, die Welt zu ändern und sich erstmal 100 Tage das alles anzuschauen. Und ein Thema war, wo ich nach 3 Tagen schon relativ klar war, dass wir die Aufgabenverteilung im Team optimieren müssen. Bis dorthin war es aus meiner Sicht so, dass viele Aufgaben in der großen Gemeinschaft gelöst worden sind. Das heißt, es waren irgendwie alle für alles zuständig. Das hat auch funktioniert. Das ist auch, glaube ich, ein Ansatz, der funktionieren kann. Und man saß in einem großen Großraumbüro und hat sich dann gegenseitig immer wieder Updates gegeben. Und Informationsfluss war auf jeden Fall gut. Mein Ansinnen war eigentlich, dass wir die Aufgaben schon als Team bewältigen, aber dass auch jeder mindestens ein eigenes Projekt hat. Und das ging dann relativ schnell, dass wir gesagt haben, okay, jetzt ist das Thema Presse nicht nur auf dem Papier bei dir, sondern du machst es auch. Das Thema Spieltag haben wir einzelnen Personen zugeordnet. Wir haben einen dualen Studenten, der das Thema Merchandising übernommen hat und seitdem ganz fantastisch aufbaut. Und haben das Thema Ticketing dann auch quasi Personen zugeordnet, dass jeder auch so ein bisschen sein Baby hat, aber auch dafür dann die Verantwortung trägt. Und damit wir auch die Geschwindigkeit, die ich mir vorstelle, dann in den einzelnen Bereichen umsetzen können.
Das hört sich nach Struktur, neuer Struktur oder zusätzlicher Struktur geben an und damit auch weitere Professionalisierung innerhalb dieser der Club-Organisation zu schaffen, neben dem Sportlichen halt auch in dem Bereich dahinter.
Ja, das war der erste Schritt zur Transformation, ne? Dass wir quasi eigene Aufgabenbereiche geschaffen haben, die zwar auf dem Papier schon da waren, aber dann doch immer in Gänze als Gruppe gelöst worden sind. Das ist, glaube ich, wichtig gewesen, um dort Klarheit reinzubekommen, wer ist wofür zuständig. Und wir haben natürlich trotzdem Meetings noch miteinander und bringen uns immer wieder auf den Stand. Aber das das Thema Verantwortlichkeit und Kompetenz dann auch zusammenfällt.
Mhm. Welche Eigenschaft, Christian, bringst du mit, die dafür notwendig war? Was ist das, was du, vielleicht kann man nicht sagen, was alle Geschäftsführer dieser Sportorganisationen brauchen, aber was ist das, was du mitbringst, was dafür notwendig war, diesen ersten Schritt zu erkennen und dann auch zu verändern und auch durchzusetzen?
Ja, die Erfahrung, dass ich gesehen habe, wie Profisport funktioniert und dass ich ein Bild im Kopf habe, wie es sein soll. Und daneben natürlich dann auch die Gradlinigkeit und dann auch die Klarheit in der neuen Struktur, in der neuen Strategie, wie es aussehen soll. Dass wir halt klar in der Kommunikation nach außen vor allem auch offen sind und dort uns verschiedene Medien bedienen, dass wir im Sponsoring freundlich, aber auch professionell sind und das Thema Erfolg, was in den letzten 30 Jahren in Schwerin ganz hervorragend geklappt hat, auch mit kommunizieren. Aber dass wir so ein Bild von uns erzeugen, dass wir dann auch leben können. Und ich glaube, da habe ich einfach schon 2-3 Sachen vorher gesehen, die ich mitgebracht habe. Mhm.
Martin, kannst du dich noch an eine deiner ersten Entscheidungen, ersten Maßnahmen erinnern, die du getroffen hast?
Also grundsätzlich muss man ja mal dazu sagen oder vielleicht so als Hintergrund wissen, dass als ich gekommen bin, also im Januar 2022, ja letztes Jahr 2022, ist der Geschäftsführer quasi gegangen. Also das, der ist quasi zu dem Zeitpunkt schon aus der Arbeit ausgetreten, sodass seit Januar im Grunde der Aufsichtsrat und Teile der Gesellschafter den Laden geführt haben. So, ich hatte dann im März die Gewissheit, diesen Job zu machen und habe im Hintergrund schon versucht, ein bisschen mit zu unterstützen. Meine Frau hat das unglaublich gefreut, tagsüber Prose Bamberg und nachts dann Phoenix Hagen. Das war eine anspruchsvolle Zeit, aber ich glaube, den einen Job habe ich sauber zu Ende gebracht, den anderen damit gut vorbereitet. Und in der Zeit ist dann quasi auch der Vertriebs- und Marketingleiter noch gegangen und dann gab es auch noch einen Wechsel im Merchandising-Ticketing, sodass es kein Team mehr gab, was es vorher gab. So hatte ich die Aufgabe im Grunde, die Personalien mitzuentscheiden. Das waren so meine ersten Amtshandlungen. Wir haben Dominik Spohr, der bis zu dem letzten Saison noch Kapitän von Phoenix Hagen war, dort Basketball spielen gelernt hat, aber auch ein BWL-Studium gemacht hat, eine kaufmännische Ausbildung hatte und einfach, wie ich mittlerweile herausgefunden habe, aber das konnte man vorher nicht wissen, ein überragender Typ ist auf der Position, quasi mich für ihn mit stark gemacht, dazu für meine Assistentin und VIP-Verantwortliche mit stark gemacht und das Team von null aufgebaut. So. Und dann haben wir leider Gottes auch noch die sportliche Zielsetzung der Saison verpasst. Wir wollten in die Playoffs, das ist am Ende nicht geglückt. Also hatte ich noch die Aufgabe, die Frage zu stellen, was machen wir denn mit dem Kader und mit der Trainerposition? Habe mich dann unter anderem auch für den Erhalt des Trainers ausgesprochen, um ihm einfach auch diese faire Chance zu geben, unter einem neuen Konstrukt auch vielleicht zu schauen, funktioniert, weil ein halbes Jahr lang ohne dann Geschäftsführung sozusagen die Arbeit in Ruhe zu machen, nachdem von außen da sicherlich auch viele, viele Meinungen eingeprasselt sind, ist immer relativ schwierig. Und wir stehen jetzt auf Platz 4, sind auf dem besten Weg, das Ziel dieses Jahr zu erreichen. Also der Erfolg gibt uns quasi recht, dass wir erstmal eine gute Entscheidung damit getroffen haben. Also ohne überhaupt da gewesen zu sein, ab Juli habe ich diese Entscheidungen schon irgendwie mittreffen dürfen. Das war sehr spannend, weil ich glaube, Trainerentscheidungen habe ich bis dato bei Managerspielen am PC getroffen, aber noch nie im wahren Leben. Deswegen war es eine relativ große Herausforderung, sich da eine Meinung zu bilden, ohne vor Ort gewesen zu sein, ohne die Gegebenheiten auch hundertprozentig zu kennen. Also das waren erste Entscheidungen. Und also es kommt ein bisschen auch, was Christian gesagt hat, dieses Thema Verantwortung geschaffen, Aufgaben verteilen und so weiter, ging damit halt einher. Aber wir haben dann auch im Sommer dafür gesorgt, dass wir aus diesem Team, was vorher so aus 3 Leuten im Office bestanden hat, mittlerweile 5-6 Leute starkes Team gemacht haben, einfach um die Aufgaben anders aufteilen zu können. Unter anderem mit so Konstrukten wie dualen Studenten und so weiter.
Der Christian hatte vorhin gesagt, dass seine ersten oder ein Merkmal, eine Eigenschaft, die er mit reingebracht hat für die Entscheidungsfindung, ist, dass er von einem großen Erfahrungsschatz sprechen kann. Martin, bei dir ist jetzt die Erfahrung als Geschäftsführer, Vorstand und sowas vorher noch nicht da gewesen. Und der Titel Rezeptionist zeigt ja, dass du dann auch in der Hotellerie nicht die Geschäftsführung innehattest, sondern das finde ich ja ganz süß eigentlich, dass da immer noch Bezug genommen wird auf deine berufliche Herkunft. Jetzt, also gehen wir mal davon aus, die Erfahrungswerte spielten da jetzt nicht so eine große Rolle. Welche Eigenschaften bringst du damit, um diese ersten Entscheidungen, diese ersten Schritte da gemacht zu haben und dann auch erfolgreich gemacht zu haben?
Also ich glaube, meine große Stärke in meinem ganzen Leben immer war, dass ich zum einen ein guter Kommunikator bin. Also ich nehmen wir immer sehr viel Zeit, mit Leuten zu reden, Meinungen einzufordern, fordere Leute aber eben auch auf, selbstständig zu agieren, Fehler zu machen, aus Fehlern zu lernen, einfach auch, weil ich sage immer wieder, wer Fehler macht, der hat neue Dinge probiert. Wer keine Fehler macht, der bewegt sich in einem gewohnten Rahmen und verlässt die Komfortzone nicht. Und das ist so ein bisschen die Mentalität, die ich für mich selber immer erkannt habe. Deswegen, bei mir war es auf keinen Fall die Erfahrung, die ich mitgebracht habe, aber bei mir war es halt einfach dieses Try-and-Error-Prinzip. Also ich war mir in meinem Leben bisher nie zu schade, was mein Lebenslauf vielleicht auch zeigt, Dinge zu probieren und zu sagen, dann lasst uns halt machen. Und gerade unter einer gewissen Drucksituation mit einem komplett neuen Team, ohne die große Erfahrung, wie man eigentlich so ein Thema aufbaut. Nochmal, ich habe so als schöne Anekdote, wir mussten Dauerkarten verkaufen. Ich hatte keine Ahnung, wie man Dauerkarten verkauft. Das hatte ich nie gemacht. Meine Assistentin wusste das aber auch nicht. Also haben wir bei unserem Dienstleister angerufen und gesagt, hi, servus, also wir sind zwei komplette Newbies und wir wären sehr froh, wenn du uns einfach mal eine Schulung gibst. Und dann hat er sich mit uns 6 Stunden hingesetzt und hat uns grundlegend erklärt, wie man Tickets verkauft. So, wir haben eine super Anzahl von Dauerkarten, wir sind sehr zufrieden, aber so ging die Saison los. So, wo bestellen wir jetzt eigentlich Trikots und wie lange brauchen die, bis die da sind? Das sind alles Dinge, die wir nicht wussten, weil das gesamte alte Team weggebrochen ist. Und ich glaube, da wäre die große Erfahrung gar nicht die hilfreiche Geschichte gewesen, sondern dieses, okay, wir haben keine Chance und wir haben sie genutzt, war so ein bisschen unser Prinzip und dafür war ich mir mein Leben nie zu schade. Deswegen war vielleicht die Situation für mich gerade gut, diesen Job zu lernen. Ich gab ja auch keinen Vorgänger, der mir jetzt groß gesagt hätte, ob ich meinen Job jetzt gerade richtig oder falsch mache. Also haben wir ihn erstmal gemacht und das ist so immer ein Stück weit meine Mentalität gewesen, die mir in dem Moment echt geholfen hat. Und von dem her. Und daraus ziehen wir jetzt unsere Erfahrungen. Also wir fangen jetzt schon wieder an, über die neue Saison nachzudenken und merken gerade, dass das, was wir versucht haben, was auch übrigens nicht alles perfekt funktioniert hat vom ersten Moment an, wir mussten dann auch einiges nachjustieren. Wir merken aber jetzt schon in Vorbereitung auf die Saison 23/24, dass wir sehr, sehr viel gelernt haben. Und wir sind jetzt teilweise mit Dingen viel zu früh dran. Also ich könnte jetzt eigentlich schon Dauerkarten verkaufen, aber das wäre einfach zu früh, weil die neue alte Saison läuft ja noch. Aber wir merken einfach, dass wir so gut vorbereitet sind, auch aufgrund dessen, dass wir letzten Sommer einfach alles neu gedacht haben. Und ich glaube, das war so ein bisschen die Eigenheit, die ich mitgebracht habe, die geholfen hat, das auch gut zu bewältigen.
Der Christian hat bei dem einen oder anderen Hinweis von dir gerade geschmunzelt, weil mindestens beim Ticketverkauf, beim Dauerkartenverkauf, hätte er wahrscheinlich durch seine Experten wieder großartig unterstützen können. Ihr hättet euch einfach vorher kennenlernen sollen, als erst
heute. Ja, das ist jetzt, es ist schön, dass wir uns heute kennenlernen auf jeden Fall, aber 9 Monate früher wäre auch echt okay gewesen.
Ja, also wir sind noch nicht so weit, dass wir Dauerkarten verkaufen können. Bei uns stehen die Playoffs im April an und wir sind aber auch schon mit vielen Sachen jetzt früher dran als noch vor 1 oder 2 Jahren. Das sei auch Corona geschuldet und dass wir jetzt auch strukturierter an die Sachen rangehen, um einfach, wie heißt es so schön, vor die Lage zu kommen. Und an der Stelle, glaube ich, ist es bei uns auch schon die Entwicklung zu sehen, dass jeder in seinem Bereich der Profi ist.
Ja, Martin, du hast es gerade nochmal wiederholt gesagt, dass aus Fehlern lernen und und auch ruhig Fehler machen, eine gesunde Fehlerkultur zu leben. Kannst du dich an einen Fehler erinnern, der dir passiert ist, der euch passiert ist in der Anfangsphase, aus dem du auch gelernt hast in der jetzt folgenden Entscheidungsfindung?
Ein Fehler, der uns gerade so ein bisschen auf die Füße fällt, also es gibt bestimmt ganz viele. Das ist eine sehr gute Frage, muss ich gestehen, sich darüber nachzudenken, was die größten Fehler waren. Wir merken gerade, dass wir halt ich bin Vertriebler, also das heißt, ich bin da rein und habe gesagt, pass auf Leute, Corona ist vorbei. Also wir waren mal positiv denken, dass Corona sich dem Ende neigt und haben gesagt, wir machen jetzt Vertrieb, wir finden Sponsoren. Wir haben jetzt etwa 40 neue Sponsoren für die Saison auch generiert. Und haben am Anfang halt sehr viel mit dem Thema VIP-Tickets hier, VIP-Tickets da gearbeitet. Die Halle in Hagen ist eine Schulsporthalle. Wir haben eine Aula, die ist super, wir machen das Beste draus. Das ist eine sehr, sehr historische Halle auch, da wird schon ewig Basketball, Profibasketball drin gespielt. Der ist aber vom Platz her limitiert. Und jetzt merken wir gerade, dass wir sehr, sehr viele Tickets verkauft haben. Und wir sind jetzt schon für das Spiel in 3 Wochen ausverkauft zum Beispiel. Das heißt, wir können teilweise gar nicht mehr wir haben jetzt VIP-Tageskartenkontingente auch angeboten und haben jetzt total Probleme, es irgendwie zu bedienen. Also ob das jetzt ein großer Fehler ist oder ob das einfach blöd gelaufen ist, aber wir haben irgendwie, also das Mise en place, wenn ich mal einen Hotelbegriff verwenden darf, war irgendwie nicht da. Wir haben im Grunde verkauft, ohne eine klare Inventarliste zu haben und haben halt jetzt erst gelernt, was wir eigentlich verkaufen können, während wir es getan haben. Und das, ob das ein Fehler ist oder ob das dem geschuldet ist, dass das Team auch einfach neu war und Christian, du wirst das ja auch kennen, es ist halt irgendwie, die Saison muss ja losgehen, es müssen ja Deadlines eingehalten werden, Verträge müssen gesammelt werden und somit hatten wir gar nicht so viel Zeit, darüber nachzudenken. Das ist momentan eine Jonglage. Also wenn wir von Fehlerkultur sprechen, dann fangen wir jetzt wieder daraus an zu lernen, was wir damals getan haben und was wir jetzt versuchen, dann dementsprechend auch zu bewältigen an Andrang. Das ist eine der Thematiken. Ansonsten habe ich gibt's bestimmt unendlich viele Sachen, die ich leicht anders machen würde, sei es Verhandlungen auch für Spieler und mit Agenten anders an Dinge ranzugehen. Also ich glaube jetzt die drei, vier größten Bloopers zu nennen, wäre relativ schwierig, aber das mit dem VIP-Tickets macht im Moment sehr viel Spaß, weil wir wirklich einfach merken, dass wir sehr gut gearbeitet. Also im Grunde sind wir ein bisschen zu weit gelaufen und merken am Ende, dass die Kraft hinten raus jetzt fürs Halbfinale eng werden könnte. Also müssen wir jetzt gucken, dass wir es einteilen.
Zumindest hast du eingangs ja erwähnt, dass du mit dem Thema Kompensation mittlerweile Erfahrung gesammelt hast. Vielleicht müssen wir das auch nochmal über die neue Saison hinziehen.
Ja, so weit wird es, glaube ich, nicht gehen. Wir werden es hinkriegen, da bin ich mir ziemlich sicher. Es ist ja auch, also es gibt auch Schlimmeres, als hier zu sitzen und zu sagen, oh Gott, die VIPs rennen mir die Bude ein. Ich glaube, es gibt schlimmere Szenarien als das. Aber wir hätten gerne früher gewusst, wie unsere Areale eigentlich genau aussehen. Und vielleicht hätten wir da die Grundlagenarbeit am Anfang etwas besser machen sollen, aber da werden wir jetzt auf jeden Fall durchkommen und daraus lernen und für nächstes Jahr anders aufgestellt sein.
Ja. Wir sind in die Karte mit der Fehlerkultur, die Karte mit dem größten Fail bei euch, vielleicht von dir oder aber auch im Umfeld, in deinem Team. Kannst du da ein Beispiel nennen und wie ihr damit umgegangen seid? Ja, Christian?
Ja, Fehler gehören dazu, ne? Das ist ja klar, dass wir an der Stelle Perfektion uns vielleicht mal in einem schwachen Moment wünschen und vorstellen, aber das ist ja unrealistisch, weil wir A, diese Perfektion nie erreichen werden und B, gar nicht die Zeit haben und in jedem Einzelnen unsere Aufgaben da zu verlieren. Das heißt, unsere Fehlerkultur ja ist einfach, dass Fehler dazugehören und wenn man offen damit umgeht und wir die bearbeiten, dann ist das Thema ja einfach durch die Arbeit schnell vom Tisch. Dadurch, dass man die Sachen anpackt und dann quasi behebt, wird man besser. Und ich denke, von Saison zu Saison ist, wenn das Team hinter dem Team zusammenbleibt, einfach ein riesiger Lernfortschritt zu sehen. Das merke ich dieses Jahr schon, dass wir das Thema Inventar schon aufgeräumt haben. Und so ein bisschen wie Martin auch, dass uns nicht vielleicht immer ganz klar war, wie viel freie Plätze wir noch haben. Aber dass wir solche Sachen auch vorandenken und wir jetzt auch schon neue Werbeflächen fürs nächste Jahr entwickelt haben, die wir dann in den Vertrieb geben können, dass wir aber auch diesen umfassenden Blick jetzt haben. Das heißt, wir basteln schon an Vertriebspräsentationen, haben schon bestimmte Pricing-Modelle mit aufgebaut und sind quasi jetzt dabei, die neuen Produkte darzustellen, vielleicht auch ein, zwei alte rauszunehmen, dass wir im Sponsoring einfach klarer werden und auch noch zielgerichteter ansprechen können.
Ja, das macht auch Spaß, das zu sehen bei euch, Christian, wie sich das richtig toll weiterentwickelt hat. Und da steht viel auch für deine Handschrift, das kann ich zumindest bestätigen. So ein bisschen Vorbildcharakter habt ihr ja auch, dann für die Menschen, die um euch herum arbeiten, die euch im Team sind, die auf euch hinaufschauen. Wer war denn eigentlich für euch Vorbild? Also hattet ihr ein Vorbild, als es darum ging, diese Rolle, diese Position beim Club wahrzunehmen? Christian, ich fange mal mit dir an. Wer war dein Vorbild? Oder hast du überhaupt eins gehabt im Club oder auch außerhalb oder in anderen Sportarten?
Nee, kann ich jetzt gar nicht so richtig sagen, dass es so dieses eine Vorbild gibt. Es gibt Personen, die man getroffen hat in seinem Leben, die einen beeindrucken und die natürlich Erfahrungen weitergeben, einzelne oder auch viele Eigenschaften, die man gut findet. Aber jetzt so das eine Vorbild, finde ich im Augenblick jetzt nicht den Dreh dazu.
Mhm. Martin, Führungsvorbild bei dir?
Ob ich es jetzt Vorbild nennen würde oder Inspiration, weiß nicht, aber es gibt so zwei Personen, die mich, also die Hotelleriezeit muss ich da so ein bisschen ausblenden, die mich vor allem im Sport irgendwie geprägt haben. Das ist, ich nenne jetzt keine Namen, sonst heben die Leute ab oder so, aber ich hatte halt einen Vertriebsleiter in Kaiserslautern, der sehr vieles im Sport schon gesehen hat und der so ein absolut rastloser Typ ist, der sehr viel Dynamik mitbringt, der einfach unfassbar viel viel Ausstrahlung hat und mit dem ich heute noch Kontakt habe. Wenn man sich trifft, ist es immer sehr herzlich. Mit dem habe ich ein paar Basketballspiele schon gesehen. Gefühlt, wenn man sein Social-Media-Profil anschaut, ist man Montag beim Beachvolleyball in Wien und Dienstag beim Fußball in Berlin und Mittwoch beim Eishockey in Mannheim. Und das ist der lebt halt für dieses Thema. Und wie ich ja schon mal gesagt hatte, hatte ich in Kaiserslautern die Aufgabe eher so dieses Eventvermarktung des Stadions. Und er hat mir von Anfang an auch das Gefühl gegeben, Teil des gesamten Vermarktungsteams zu sein, also gar nicht irgendwie eine separate Stellung zu haben. Und dadurch konnte ich auch im Bereich Sponsoring relativ viel von ihm lernen. Und das macht Spaß. Und ich habe ihn unter anderem auch damals zur Rate gezogen als Ansprechpartner, als es darum ging, gehe ich nach Bamberg, kann ich das? Weil das wäre ja der Schritt komplett ins Sponsoring rein gewesen. Das war für mich eine Überlegung, kann ich das? Und er war der Erste, der gesagt hat, klar machst du das. Und deswegen ihm verdanke ich ein Stück weit vielleicht auch den Fortgang dann meines Werdegangs. Das ist die eine Inspiration. Und die andere Inspiration ist der damalige Geschäftsführer aus Bamberg, der auch wusste, wer ich bin, was ich mitbringe an Qualitäten und was eben nicht, und der von Beginn an auch sehr, sehr viel von mir gehalten hat und sehr schnell erkennen konnte, was so die Qualitäten sind, die ich mitbringe. Und er wiederum war derjenige, den ich zuerst gefragt hatte, als es darum ging, gehe ich denn nach Hagen oder mache ich das? Ist der Schritt okay? Und deswegen sind die beiden Personen für mich irgendwie im Gedächtnis geblieben, weil die mir diese Schritte einfach ein Stück weit erleichtert haben, indem sie mir ihre Meinung auch unverblümt und direkt gesagt haben. Und von dem her, das sind so, ob das jetzt wirklich Vorbilder waren, weil sie beide sicher, also Vertriebsleitung sicherlich war ein Stück weit auch das Metier, in dem ich auch war, aber ich würde es eher als Inspiration denn als Vorbild oder Mentoren bezeichnen. Aber das, den beiden verdanke ich durchaus die Entscheidung, die ich getroffen habe.
Sehr gut, Mentor oder Inspirator finde ich auch eine schöne Assoziation. Jetzt muss man ja sagen, in eurer Rolle, in der ihr jetzt seid, bedient ihr unterschiedliche Anspruchsgruppen. Also wir haben vorhin schon die verschiedenen Bereiche mal gehört, Ticketing, Merchandise, Sponsoring, Finanzen, Sportliches. Dazu gehören auch immer Personen, also entweder Abteilungsleiter, Bereichsleiter, aber auch Anspruchsgruppen rund um den Verein. Christian hat das vorhin mal vom Aufsichtsrat, war mal die Rede. Dann gibt es bei den anderen, ich weiß nicht, ob das Martin bei euch auch ein Aufsichtsrat oder ein Beirat ist, aber sowas ist ja durchaus üblich. Dann gibt es den Verein, also den e.V. immer noch irgendwo, dann gibt es aber die Fangruppierung etc. Von wie vielen Anspruchsgruppen sprechen wir da überhaupt und was ist da so bei diesem Jonglieren in dieser Rolle die Herausforderung für euch eigentlich? Martin, magst du mal beginnen?
Gerne, ja. Also ich habe am Anfang der Saison mir irgendwann mal einen Stern an die Wand gemalt und es hat keiner verstanden, was ich damit sagen will, aber für mich bestehen die Anspruchsgruppen aktuell aus fünf Parteien. Das Wichtigste für mich ist das Thema Verein generell, also Mitarbeiter, Helfer. Es wird bei Christian ähnlich sein. Wir haben unglaublich viele Helfer, die Parkett verlegen, Körper aufbauen, Kampfgericht machen, die diese ganzen zum Großteil ehrenamtlich, das ist absolut beeindruckend. Und diese Mitarbeiter sind ein ganz großer Teil. Da gehört für mich aber auch Aufsichtsrat und Gesellschafter dazu, weil die müssen irgendwo mit bedient werden. Alle diese müssen verstehen, wo der Verein steht, wo wir hinwollen. Das Zweite sind die Fans, weil die bei uns 2.000-3.000 Mann, die jedes Wochenende oder alle zwei Wochen in die Halle kommen, die prägen das Image des Vereins. Dem Ganzen nochmal separat abgesondert ein Stück weit die Fanclubs, weil die organisieren die Auswärtsfahrten für die Fans. Die machen Choreos und sonst welche Geschichten. Dann hat man die Sponsoren und die Partner, die schlicht und ergreifend gerade im Nischensportbereich die wirtschaftlichen Träger der ganzen Organisation sind. Und der fünfte Stern ist halt das Thema Öffentlichkeitsarbeit, Radio, Zeitungen, Netzwerke, Bundesverband mittelständiger Wirtschaft und alles, was es da so an Netzwerken auch gibt, die man auch kennt. Diese fünf Parteien sind halt wichtig, weil diese fünf Parteien müssen verstehen, für was steht Phoenix Hagen, wo wollen wir hin, was ist die Vision und was kann jede dieser Parteien dazu beitragen. Und das ist ganz entscheidend. Deswegen, klar, kommuniziere ich mit Gesellschaft und Aufsichtsrat, die auch wissen müssen, wo es hingeht und teilweise auch einen Segen erteilen müssen, dass wir das machen dürfen. Ich habe hier das Glück, dass ich sehr, sehr frei arbeiten kann. Aber die anderen Parteien sind halt unfassbar wichtig. Und das, ob das jetzt Fanforen sind oder Sponsorenveranstaltungen, am Spieltag redet man ja hauptsächlich über das Sportliche, da kommt man gar nicht so sehr ins dieses Business-Netzwerken rein. Deswegen sind Events auch außerhalb dessen ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ich glaube, das sind für mich so die fünf Gruppen und ich habe irgendwie immer den Stern aufgemalt, weil alle haben mich gefragt, warum, sage ich, naja, ein Stern, der eine Zacke weniger hat, sieht halt irgendwie komisch aus. Und Stern ist halt irgendwie, ein kompletter Stern ist ein schönes Gebilde, steht für Universum, Universum steht für Unendlichkeit und man kann da ganz viel, ich bin halt Vertriebler, ich könnte da jetzt auch eine tolle Story draus stricken.
Jetzt wird noch ein neuer Podcast raus, merke ich schon. Christian, wie viel Zacken hat dein Stern, beziehungsweise ich kann mir zumindest eine Gruppierung vorstellen, die bei dir noch dazukommt.
Ja, also ist wie bei Martin. Die fünf Anspruchsgruppen sind auf jeden Fall da und wir haben ganz tolle Fans, die wahnsinnig hinterm Verein stehen, sind aber auch in der Presseöffentlichkeitsarbeit hier mit unserem Leuchtturmprojekt in Mecklenburg-Vorpommern auch sehr wohl gelitten. Das kenne ich von früheren Stationen, manchmal ein bisschen kritischer, aber das ist alles sehr positiv, sehr wohlwollend. Die anderen Themen habe ich auch wieder, Martin, mit Gremien und Gesellschaften, Verein, Schrägstrich, Reden, das ist ganz normal, gehört dazu zum Job. Und Sponsorenpartner sind wirtschaftlich die Treiber, die uns das alles ermöglichen, was wir hier auf die Beine stellen. Und der sechste Stern, wenn ich das mal an dem Bild bleiben darf, ist für mich eigentlich das Thema Liga und Club. Andere Clubs, Wettbewerber, weil wir im Volleyball sehr, sehr eng miteinander sind, uns viel austauschen und die Liga die letzten 10, 12 Jahre eigentlich den Volleyballsport nach vorne gebracht hat. Jetzt ist gerade so ein bisschen der Wandel, der Umbruch, dass die Vereine, die großen Vereine, die starken Vereine auch die Liga ein bisschen anschieben. Aber das ist ein enges Verhältnis und eine große Symbiose zwischen Liga und Clubs und auch Wettbewerbern.
Ja, das meinte ich auch mit sechsten Sternen bei dir, weil ich weiß, dass du da sehr aktiv auch in der Arbeit für die Liga bist. Nochmal ganz kurz euren Lebensweg, euren Karriereweg nochmal Revue passieren lassend. Welche Art von Weiterbildung war so da das Wichtigste, um auch für diese Rolle gewappnet zu sein? Oder aber würdet ihr sagen, eigentlich hätte ich mir die Weiterbildung XY da sehr gewünscht, musste ich aber irgendwie jetzt so Learning on the Job machen? Also wenn wir auf das Thema, wie kann man sich eigentlich für so eine Stelle, für so eine Rolle, die ihr da einnehmt, kann man sich da eigentlich in der Form auch hinentwickeln, weiterentwickeln, weiterbilden regelrecht? Christian, du hast jetzt ein paar Jahre mehr auf dem Buckel, ein paar Stationen mehr. Was würdest du sagen? Was war weiterbildungstechnisch für dich das Wichtigste oder was ist genau das, was dir fehlte?
Ja, kann man bestimmt. Man kann sich bestimmt besser vorbereiten und noch mehr studieren, sich noch mehr Wissen draufpacken. Das ist ohne Frage ein wichtiger Aspekt. Das Thema Führung, mit dem habe ich mich früh beschäftigt und auch trainiert. Irgendwann habe ich dann entschieden, dass es vielleicht gar nicht so viel um das Wissen geht, sondern eher um Erfahrung und um Best Practice, die man vermittelt bekommt. Die gehen dann schneller und ich liebe den Austausch mit anderen Clubs und bin auch immer bereit, durch ganz Deutschland oder auch darüber hinaus Leute in ihrem Umfeld zu besuchen und auch Leute, die zu mir kommen, die Sachen zu zeigen, weil ich dort extrem viel, extrem schnell aufnehmen kann. Und das klappt bei einem Spobis natürlich auch, aber in der Tiefe, wenn das dann mal 1, 2 Tage in Basel sind oder in Frankfurt oder sonst wo, bei einem Club, der mir vielleicht nur dieses eine Mosaikstein zeigt, das ist für uns extrem wertvoll. Und dieses Hospitieren, was man ja aus dem Fußball kennt, das lege ich auch meinen Kollegen immer wieder nahe. Such dir jemanden, der es gut macht, wo du das Gefühl hast, der kann dich weiterbringen. Und wir finden schon einen Weg, wie man dort mal 1, 2 Tage hospitiert. Das ist meine Erkenntnis Stand heute. Wobei natürlich irgendwo muss man ja anfangen. Und da ist so ein Studium schon eine gute Basis.
Mhm. Martin, was sagst du? Kann man sich in die Rollen, die du jetzt übernommen hast, hinein weiterbilden? Wie hast du es gemacht oder was hast du möglicherweise vermisst?
Also ich muss ehrlich gestehen, dass mir der Kontrast, also der Vergleich fehlt. Ich habe nie studiert und ich habe auch irgendwie mich nie, für mich kamen diese Berufsschritte immer zu schnell, um dann irgendwie zielgerichtet mich irgendwo weiterzubilden. Ich schätze die Hotellerieausbildung extrem, das wirst du wahrscheinlich ähnlich sehen. Du lernst unfassbar gute Attribute. Also niemals leerlaufen ist ein Leitsatz, den ich nie wieder vergessen werde. Man arbeitet als Team. Also ich habe am Flughafen in Zürich gearbeitet und man denkt irgendwie entspannter Tag, 20 Check-ins. Ja, und dann fallen 3 Flüge aus. Dann kommen dann 250 Leute auf 2 Leute drauf marschiert. Dann meldet sich der Nachtdienst noch krank, sodass du Doppelschichten schieben musst. Verantwortung übernehmen im jungen Alter, weil an der Rezeption ist ja keiner älter als 23 gewesen, gefühlt. Ist das schon, das hat mir sehr viel gebracht. Also diese Mentalität, die man in der Hotellerie lernt, davon zehre ich heute noch. Diesen Teamgedanke. Und als ich dann in den Sport gegangen bin, war es auch immer dieses Verantwortung übernehmen und einfach machen. So, ich hatte mal sicherlich auch mal eine Schulung, wo ich Vertriebstaktiken und BATNA und so Geschichten gelernt habe. Das war sicher auch spannend und war sinnvoll. Aber ansonsten versuche ich privat ein bisschen was zu lesen zum Thema Führungsqualitäten, zum Thema Umgang, zum Thema, was sollte man tun, was sollte man nicht tun. Aber ich persönlich bin wirklich der Typ, der immer sagt, es klingt jetzt abgedroschen, aber das Leben hat mir am meisten gelehrt. Also ich habe meine ganzen Dinge, die ich weiß, nicht über Weiterbildungen oder über Theorie bekommen, sondern wirklich übers Machen. Wahrscheinlich wäre ich in vielen Dingen besser vorbereitet und wäre wahrscheinlich auch anders aufgestellt. Die Frage, die ich mir dann aber stelle, würde vielleicht dann meine Authentizität oder meine Persönlichkeit darunter leiden, die sich dadurch ja aber auch geprägt hat, dass ich es einfach gemacht habe. Deswegen, ob das jetzt gut oder schlechter gewesen wäre, das ist, glaube ich, schwer zu sagen. Ich mache vieles aus dem Gefühl raus und nicht extrem aus der Theorie. Wenn ich zu viel Theorie hätte, könnte das halt leiden. Deswegen, was besser oder schlechter ist, kann ich nicht sagen. Aber ich glaube, beide Wege funktionieren auf jeden Fall.
Okay. Jetzt nochmal etwas weiter gesponnen gedanklich. Und ich hatte diese Frage hier im Team einmal diskutiert und wir haben gesagt, wir versuchen sie mal euch zu stellen. Jetzt habt ihr ja den Schritt von dem möglicherweise größeren Club in einen kleineren oder von der größeren Sportart in eine kleinere Sportart, aber dafür in die höhere Position gemacht. Könnt ihr den Schritt euch auch umgekehrt vorstellen? Also die Frage ist, niedrigere Position, kleineres Amt, dafür aber größere Verein oder größere Liga. Und wer als erstes hier ruft, der darf darauf antworten.
Also ich habe eine klare Meinung, aber ich will dir auch das Wort nicht wegnehmen, Christian. Ich habe gerade gesprochen.
Nee, alles gut. Ist einfach, funktioniert beides. Als Generalist hast du andere Anforderungen und wenn du mit denen fein bist, dann wirst du ein guter Generalist sein. Und wenn du mehr Tiefe haben möchtest und mehr Spezialwissen in deinem Fachgebiet, dann ist auch die zweite Reihe an der Stelle bei dem großen Club oder in einem großen Unternehmen auch fein. Das kann man gar nicht so pauschal beantworten. Und ich denke, dass beides Vor- und Nachteile hat. Aber im Augenblick ist es halt auch sehr schön zu sehen, wie sich in Schwerin die Sachen entwickeln und wie wir vorwärts kommen, wie dynamisch wir als Team agieren und wie wir auch erfolgreich sind neben dem Sport. Von daher ist es im Augenblick eher eine Phase für mich, wo ich gern Generalist bin. Mhm.
Ich glaube, ich bin relativ klar mittlerweile der Meinung, dass das, was ich jetzt mache, also ich würde mir den Schritt zurück im Moment nicht vorstellen können, weil ich immer wieder, ich bin so ein rastloser Typ. Ich habe viel Leidenschaft und will dann auch machen und ich habe auch als Vertriebsleiter dann irgendwie gemerkt, man möchte gerne, aber man darf ja gar nicht, weil man bestimmt ja nicht die Geschicke dieses Vereins. Und von dem her macht es im Moment schon Spaß, dass wenn ich eine Idee habe, ich einfach auch sagen kann, lasst uns die mal machen. Also meine Mitarbeiter intervenieren schon recht vehement, wenn sie der Meinung sind, dass das komplett in die falsche Richtung läuft. Und denen höre ich dann auch zu und dann sage ich, okay, dann lassen wir es halt. Aber die lassen sich auch sehr gerne inspirieren. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, das eben auch zu tun und Dinge zu entwickeln. Das macht mir persönlich deutlich mehr Spaß. Ich trage das Risiko. Wenn es schief geht, ist es mein Bock. Aber das macht irgendwie auch großen Spaß, einfach zu machen. Deswegen, ich kann mir den Schritt für mich persönlich jetzt im Moment überhaupt nicht mehr vorstellen, zu spezialisiert in einen größeren Verein, aber in eine kleinere Position zu gehen, für den jetzigen Moment nicht unbedingt vorstellbar.
Das Schöne, was ich da raushöre, ist, dass es euch, ihr habt weder so krass auf den Titel noch auf diesen größeren Verein geluschert, sondern das, was ihr beide beschreibt, ist, dass es um den Job geht, um die Aufgabe geht und dass das im Fokus steht und dass daraus auch die Zufriedenheit und die Euphorie entsteht, die ihr beide so ausstrahlt, die den Spaß, den ihr in eurem Job habt, jetzt hier in diesem Gespräch, aber auch in den Terminen, die wir sonst so mit euch haben, stellen wir es immer wieder fest. Und das freut mich sehr, dass das, dass wir euch da möglicherweise noch sehr, sehr lange erhalten, ihr uns erhalten bleibt. Und das finde ich großartig. Vielleicht treffen wir uns ja irgendwann mal hier in dieser Runde, diesem Podcast wieder. Mindestens aber mal schon in Kürze, denn wir verabschieden uns für heute erstmal aus diesem Gespräch ganz großartig und herzlichen Dank euch beiden. Wir wollen uns aber noch einmal mit dem Thema Zukunft beschäftigen. Dazu hören wir dann in der nächsten Woche mehr. Für heute gilt erstmal vielen Dank Martin, vielen Dank Christian. Ein ganz großartiges Gespräch, ihr seid tief eingetaucht und hat Spaß gemacht mit euch. Ganz herzlichen Dank.
Danke auch, hat sehr viel Spaß gemacht.
Ebenso, tschüss, macht's gut.
Macht's gut, ist prima, großes Schlusswort. Vielen Dank euch auch da draußen beim Zuhören. Tschüss aus Hamburg. Ja, das war das Interview mit Christian Hüneburg, Geschäftsführer SSC Palmberg Schwerin und mit Martin Schmidt, Geschäftsführer bei Phoenix Hagen. Beide haben auch nochmal einen Blick in die Zukunft geworfen und in unserem kleinen Experiment ein Mini-Zukunftsbild entwickelt. Wir freuen uns, das mit euch in der nächsten Woche zu teilen. Bis dahin, macht's gut, euer Stefan. Ciao aus Hamburg.